Herzlich willkommen zu Folge 10 von Zärtlich Revolutionär und gleichzeitig auch der letzten Folge fürs Erste. Und heute diskutieren wir über das Thema politische Aktion. Erstmal Feedback.
Ich hatte ziemlich cooles Feedback bekommen von zwei Leuten, die sich gemeldet haben wegen der letzten Folge und gesagt hatten, dass sie voll viel von meiner Arbeit mitbekommen, also der politischen Arbeit, und es irgendwie voll cool finden und bewundern. Genau, sich aber nie melden, weil sie dadurch immer denken, dass ich so ultra viel zu tun habe. Thema Einsamkeit war es ja. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, das zu hören, und auch voll, ja, typisch irgendwie, dass sowas passiert, wenn man irgendwie, dass man halt irgendwie denkt, alle haben voll viel zu tun, aber abends sind dann oder sonntags sind dann doch alle einsam. Ja, und Zitat, man kann jedenfalls auch eine wichtige Rolle im Leben von anderen Menschen spielen, ohne es überhaupt zu erfahren. Das hat ein alter Schulfreund mir geschrieben. Genau, hattest du noch Feedback bekommen?
Ja, ich habe zu der Einsamkeitsfolge ziemlich viel Feedback bekommen, und vieles kann man, glaube ich, jetzt auch gar nicht jetzt hier so direkt verwerten. Das muss man aber, glaube ich, auch nicht. Nur interessant fand ich von einer Person, die ich auch anonym lasse, die auch davon berichtet hat, weil wir hatten ja an einer Stelle über Amokläufe und so weiter und Mobbing auch so ein bisschen gesprochen. Und die Person hat berichtet, dass es sie halt auch komplett fertig gemacht hat, in der Schule so krass gemobbt und ausgeschlossen zu werden und irgendwie so als der Sonderling dazustehen. Und hat tatsächlich auch sozusagen berichtet, dass das gewisse Rachegefühle auch in einem auslöst, sozusagen es den ganzen Idioten, die einen so ärgern, einfach mal heimzuzahlen und sich zu rächen oder es denen zu beweisen und so weiter. Aber dass es bei ihm eben eher dazu geführt hat, dass er sich zurückgezogen hat und halt so vereinzelt ist und dann eben auch zur Einsamkeit, weil er so keine andere Möglichkeit gesehen hat, um mit der Situation umzugehen. Und die andere Rückmeldung, die ich bekommen habe, war von Alex, der auch über dieses Einsamkeitsthema nachgedacht hat und vor allem Einsamkeit im Alter. Und wir haben ja auch über Architektur geredet. Wie kann Architektur Einsamkeit oder Isolation verhindern? Und er hat auch dieses Thema Mehrgenerationenhäuser angesprochen, was er eine ziemlich gute Idee findet, wenn man das eben solidarisch macht und nicht so ältere beuten Jüngere im Haushalt aus und geben ihnen dafür günstige Miete, sondern tatsächlich solidarische Mehrgenerationenhäuser, wo ältere Menschen dann mit Jüngeren auch zu tun haben und umgekehrt. Und das eben für mehr Verständnis sorgt. Und das fand ich echt nochmal einen guten Punkt, dass auch die Wohnform natürlich Einsamkeit produzieren kann. Und wenn man in der Gesellschaft so das Ideal hat, ja, jeder ist so eine Kleinfamilie und irgendwann stirbt dann halt der Ehepartner und die Kinder sind aus dem Haus. Und dann ist die Person einfach vielleicht die restlichen 10 Jahre ihres Lebens total alleine. Dass das halt ja, große Zusammenhänge sind, die sich auch in der Wohnform und der Architektur widerspiegeln.
Thema Wohnen wäre eigentlich auch mal ein geiles Thema, so irgendwie Wohnungssuche und WGs und Aufteilung von Arbeit und
ja, aber wir sind ja auch immer noch am Überlegen, ob es eine zweite Staffel mit konkreteren Themen gibt, weil wir haben ja eigentlich schon einige gesammelt. Ja, aber das müssen wir noch ein bisschen rausfinden jetzt über die Sommerpause.
Ich hatte noch das Feedback du hattest ja erwähnt, dass wir auch letzte Folge auch ziemlich gewaltvolle Themen angesprochen hatten. Da hat eine Genossin mir gesagt, dass sie es cool fände, wenn wir noch ein bisschen mehr auf so Trigger und Triggerwarnungen eingehen würden, und das da ein bisschen, genau, dass es da ein bisschen gefehlt hat an der Stelle. Und hat mir ein paar Beispiele genannt, wie man es machen kann. Also, dass man es vielleicht sogar am Anfang der Folge sagt oder halt zwischendrin kurz noch irgendwie einbaut. Vielleicht auch im Nachhinein, weil man es vielleicht ja nicht immer sieht, wo es einen hinführt. Und ja, fand ich voll wertvoll. Und kann man eigentlich für viele von uns sind ja im Internet irgendwie unterwegs und könnten sich überlegen, da vielleicht auch bei ihren Postings sich zu überlegen, an welchen Stellen es vielleicht cool wäre, da ne, immer so vielleicht eine Vorwarnung einzubauen für Leute, die das vielleicht abends nicht mehr gebrauchen können, solche Erzählungen mitzubekommen.
Ja, top, voll der wertvolle Hinweis. Ich glaube, das fällt oft hinten runter, da so eine Sensibilität zu haben.
Ja, weil ich teile oft irgendwie so richtig abgefuckte Scheiße dann doch nicht, weil es mich vielleicht zu sehr fertig macht oder weil ich irgendwie bedenke, okay, ich will jetzt eigentlich nicht, dass meine Friends das irgendwie sehen müssen oder hören müssen, aber es ist irgendwie blöd, weil dadurch irgendwie die schlimmste Polizeirepression dann vielleicht doch nicht irgendwie sichtbar wird. Also finde ich dann strange, ne? Und da ist eigentlich, genau, ist irgendwie wertvoll, das einfach vielleicht mit so einer Warnung zu verbinden, wenn man es dann teilt.
Ja, und auch bei Retraumatisierungen aufzupassen, weil wenn man jetzt so irgendwie ein krasses Gewaltvideo oder sowas teilt, irgendwie, dass halt Personen auch retraumatisiert werden können, die Polizeigewalt zum Beispiel erlebt haben oder rassistische Gewalt oder sowas.
Dann unser heutiges Thema politische Aktionen. Ich habe was Cooles mitgebracht. Denn ich habe eine ziemlich provokante Frage dabei, um zum
Oh
Abschluss
je.
unserer Staffel nochmal ein bisschen Benzin ins Feuer zu gießen. Wir haben in dieser Staffel ja super viel geredet und auch über einiges gestritten, nämlich über zum Beispiel polyamore Beziehungen, über Festivals, über Dietmar Bartsch. Da waren wir uns eigentlich dann relativ einig, aber ich war so ein bisschen.
Ja, wo haben wir uns über Dietmar Bartsch gestritten, please? Also.
Ja, ich weiß nicht, ich habe mich hinterher so gefühlt, als ob ich da vielleicht ein bisschen zu sehr relativiert habe. Aber okay. Genau, deswegen meine Frage. Was findest du gut an Extinction Rebellion, Daphne?
Oh, war ja. Zur Hintergrundinfo: Roberto und ich sind uns ja immer ziemlich einig, so Herz und eine Seele, aber unser großes Streitthema ist auch diese Gruppe. Extinction Rebellion, eine Umweltgruppe, eine Klimagruppe, die sozusagen aufgekommen ist, auch so nach Fridays for Future. Und ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben in der Taz, was ich an der Truppe etwas problematisch finde, vor allem im ästhetischen Erscheinungsbild, dass sie eben so Symbole verwenden, die ich mittelalterlich finde, die sozusagen eigentlich keinen Ausweg mehr lassen, weil zum Beispiel diese Sanduhr, das läuft halt zwingend ab und du hast keine Möglichkeit mehr, sozusagen zu intervenieren. Und ich das doch alles sehr christlich fand von der Symbolik her und sehr ultimativ und wir predigen den Untergang und entweder ihr schließt euch uns an oder ihr müsst alle sterben. So ein Gefühl habe ich immer, wenn ich deren Aktionen sehe. Und dieses Klatschen für die Polizei, das treibt mich in den Wahnsinn. Also die sagen ja, Digga, also die sagen ja so, ja, dann muss man der Polizei applaudieren, dass sie uns so nett beschützt, wenn wir hier unser Demonstrationsrecht ausüben. Und es ist einfach eine ignorante Haltung, dass irgendwie seit Jahrhunderten Leute von den Bullen verkloppt werden, wenn sie ihr Recht auf politische Meinungsäußerung oder Demonstrationsfreiheit in Anspruch nehmen, vor allem schwarze Menschen. Und dieses Messianische, also so fühlen sich wie so Messiasse. Ja, wir retten jetzt die Welt, aber halt Indigene, so seit Jahrzehnten sich gegen irgendwelche Staudammprojekte wehren und dafür von der Polizei niedergeknüppelt werden. Das ist halt so eine Verkürzung. Und dann diese 10 Gebote, die die da haben, so was man machen soll. Und das wurde nicht von unten erarbeitet, sondern es wurde einfach von diesem komischen Typen, der die gegründet hat, vorgesetzt, Digga. Ich meine, what? Aber du hast gefragt, was ich gut an denen finde. Ja, okay. Ich glaube, dass denen es gelungen ist, Leute zu aktivieren, die vorher nicht aktiv waren. Und zwar Leute, die sich für Umwelt- und Klimathemen interessieren, aber sich zu alt für Fridays for Future fühlen. Und da in eine wichtige Leerstelle rücken, also die sich zu alt für Fridays for Future fühlen und nicht radikal genug für Ende Gelände, würde ich sagen. Und dass da so eine Leerstelle ist, wo die das ganz gut abgegriffen haben und da auch Leute sehr divers irgendwie aktiv waren, also jüngere, ältere Leute und Leute, die eben noch nie bei einer Aktion waren, aber dann plötzlich bei der Blockade mitgemacht haben, da bei diesen Berlin-Blockaden, mit denen ich aber auch Probleme habe, weil ich finde es Unsinn, sozusagen den Berufsverkehr lahmzulegen, weil das trifft halt die Falschen. Es trifft nicht die Konzerne so, die die Umwelt irgendwie kaputt machen, sondern es trifft halt Otto Normalbürger, sage ich mal, die halt zur Arbeit fahren und irgendwie hackeln müssen so. Und da machst du dir halt keine, also weder Verbündete in der Arbeiterklasse noch machst du irgendwie, keine Ahnung, hast du den richtigen Feind adressiert so. Ja, und aber ich glaube, dass es ihnen gelungen ist, einfach Leute bei sich aufzunehmen, die davor nicht politisch aktiv waren. Und da muss man sich dann halt auch fragen, okay, wie ist das gelungen? Und was kann man dann vielleicht anders machen, wenn man mit denen ein totales Problem hat?
Gerade das Beispiel mit der Polizei finde ich eigentlich einen interessanten Kristallisationspunkt, weil ich dir schon ein bisschen da widersprechen würde. Ich glaube nämlich schon, dass es ja sozusagen ein Stück weit einen Erfolg hatte, dass sie halt, also ich interpretiere ihre Haltung zur Polizei nicht so sehr als einen politischen oder moralischen Standpunkt, so, ah ja, wir finden die Polizei super geil, sondern ich hatte den Eindruck, dass ihre ganzen Strategien wirklich sehr strategisch sind. Also es ist wirklich so, okay, um Polizeigewalt zu verhindern oder zu deeskalieren, stellen wir diese Identität auf von wir lieben euch Cops und wir sind friedlich und genau, weil, also klar, ich finde es auch strange und irgendwie vielleicht auf lange Frist irgendwie ein bisschen dumm, da die Polizeikritik so irgendwie zu annullieren. Aber ich habe viel Gewalt gegen Demos oder Blockaden. Kommt ja daher, dass, keine Ahnung, dieser schwarze Block sich halt so als militant aufstellt und dann einfach so diese Identität ist. Ah ja, gut, linke Zecken, auf die können wir ja irgendwie draufprügeln und hinterher juckt es in den Medien halt eh niemand, weil alle denken sich so, okay, ja, schwarze Sonnenbrille, vermummt, das sind halt gewaltbereite gewesen. Und das finde ich halt cool, dass es irgendwie in den letzten Jahren, also ja nicht nur bei Extinction Rebellion, so Versuche gab, irgendwie damit zu brechen. Um, also natürlich schon durch Aktionen wie jetzt, also die jetzt von der IL irgendwie organisiert waren. Ich meine, dass man halt sich bunte Kleidung anzieht, dass man bei Ende Gelände komplett weiß unterwegs ist. Und genau, Extinction Rebellion hat es halt sozusagen noch mal ein bisschen weitergetrieben, indem sie halt tatsächlich diese Identität und Botschaft aufgebaut hat. Ey, Cops, ihr seid uns wichtig, wir tun das hier auch für euch und so. Und ich meine, es hat ja funktioniert. Die haben einfach tagelang diesen riesen Kreisverkehr um die Siegessäule einfach so random blockieren können. Hätten die jetzt irgendwie alle Rastas und schwarze Kostüme gehabt, dann wären sie nach einer Stunde da runtergeräumt worden.
Das ist klar, aber es gibt ja auch in der autonomen Szene auch spätestens seit G20 eine Diskussion über die Strategie des Black Bloc und so weiter. Also es gibt ja diese Diskussionen so unter Autonomen und es waren halt auch einfach weirde Sachen dabei. Also wenn jemand Mutter Erde sagt, dann drehe ich halt schon am Rad. Also das ist halt 100 Jahre Feminismus. Man emanzipiert sich von diesen Natürlichkeitszuschreibungen, von wegen, oh, Frauen sind so nah an der Natur und die Gebärfähigkeit und die Mutter Erde und irgendwelche Schwingungen, Esokrams. Und das ist dann so plötzlich weg. Also ich habe nichts gegen Spiritualität und so. Ich habe mich selbst aus christlichen Motiven sozusagen mal vor 10 Jahren angefangen, politisch zu engagieren. Aber wenn es so abdriftet, das geht einfach nicht. Das geht nicht.
Ja gut, aber das ist ja dann schon wieder dieses klassische Dilemma von wie sie, ab wann abgrenzen, ab wann nicht mehr zusammenarbeiten. Arbeiten wir mit Leuten zusammen, die Geschlechtern binär denken. Also ich glaube, das ist einfach, da bin ich dann schon eher in Richtung, okay, ich akzeptiere den Alltagsverstand und versuche irgendwie im Prozess mit in der Zusammenarbeit mit den Menschen das zu verändern, statt also ich fand es unfair, wie mit dieser neuen Gruppe umgegangen wurde. So, es war direkt so, alle haben auf sie draufgeprügelt und ich war so, Alter, das sind komplett neue Leute, komplett neue soziale Gruppen wurden aktiviert und die ganze linksradikale Szene steht Kopf. So, oh, was erlauben die sich? Blockaden. Und ich meine, das ist ja super witzig. Ziviler Ungehorsam kommt ja in Deutschland eigentlich aus einem sehr, ah, ich weiß nicht, aus einem, aber eigentlich aus ein bisschen aus so einer Mitte der Gesellschaft. Das waren ja kirchliche Leute auch, die in der Friedens- und Öko-Anti-Atom-Bewegung angefangen haben, Sitzblockaden zu machen teilweise, ne? Das kommt ja sozusagen nicht aus dem aus so einem krass militanten Bereich unbedingt. Also ich weiß nicht genau, vielleicht genau. Und dann wurde es ja, das ist ja super funny. Dann hat die radikale Linke durch so Castor Schottern und so dann übernommen, ziviler Ungehorsam massenhaft zu machen und die ganzen alten Akteure, Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, stand Kopf und war so, ey. Und dann, weißt du, also es begann sozusagen in so einer Breite, in so einer Mitte, wurde dann sozusagen von so radikaleren, kleineren Gruppen genommen, die haben es dann irgendwie mit radikaleren Inhalten vielleicht gefüllt, dann ist es wieder breiter geworden, hat man angefangen, sich wieder bunt anzuziehen. Finde ich irgendwie funny.
Ja, aber diese Aktionen hat es schon auch immer gegeben, je nachdem, wo du dann die Grenze zu ziviler Ungehorsam oder so oder Militanz ziehst. Ich meine, auch in den 50er Jahren gab es eine große von Frauen angeführte Bewegung gegen die Wiederbewaffnung in Deutschland. Das wird immer unterschlagen irgendwie. Also in der Geschichtsschreibung wird immer so erzählt, ja, 45, Stunde Null, plötzlich gab es keine Nazis mehr, was natürlich Unsinn ist. Und dann, ja, 68, die junge Generation hat sich gegen ihre Nazi-Eltern aufgelehnt. Dazwischen war unglaublich viel schon. Also gerade in den 50ern, Bewegung gegen Wiederbewaffnung, Atomwaffen und so weiter, das war ja alles davor schon. Ja. Aber ich glaube nicht, dass man so sagen kann, das kommt irgendwie jetzt genau daher oder daher, weil also ziviler Ungehorsam lässt sich ja auch bis in die Antike zurückverfolgen. Es gab immer solche Sabotageakte und so weiter oder Mengen, die sich dann bewusst zusammengeschlossen haben, um Regeln zu brechen. Vorsätzlich.
Okay, dann hätten wir das ja geklärt.
Weiß ich noch nicht, aber genau. Ich kenne auch zwei, drei coole Leute, die bei Extinction Rebellion mitmachen.
Ja, definitiv.
Also es hängt dann letztlich wie bei jeder Bewegung, bei jeder Gruppe, bei Caritas, whatever, hängt es immer an den konkreten Leuten vor Ort.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem problematisch, wenn halt so von oben was vorgegeben wird und so. Und das sind unsere drei Forderungen. Erzählt die Wahrheit. Oh, come on, Leute. Ja, aber insgesamt finde ich das schon eine schräge Nummer irgendwie.
Was war bei dir so eine Aktion, wo du dir hinterher dachtest, Alter, fuck, das war eine richtige Scheißidee?
Ich struggle immer noch mit G20 tatsächlich. So viel Polizeigewalt, so aus nächster Nähe und so eine Aggression habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, das wird mich für mein Leben prägen, G20. Aber trotzdem bereue ich jetzt nicht, dass ich da gewesen bin. Weil ich
Warum
weiß,
fällt
dass
euch
es richtig
ausgerechnet
war.
das ein, weil es irgendwie so belastend war oder wie?
Ja, ich finde es wirklich belastend. Ich war danach wirklich so in so einem Loch, weil ich mir so dachte, okay, es bringt einfach nichts, friedlich zu demonstrieren, irgendwelche Protestcamps aufzuschlagen. Die Polizei räumt die einfach. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es illegal war, das zu räumen. Aber es ist trotzdem passiert, ja. Also es wurde ja von der Polizei niemand verurteilt. Aber ein Dude, dieser Loik, der halt irgendwie, weiß nicht, eine Flasche geworfen hat oder so irgendwas. Ich bin gerade gar nicht genau informiert, kriegt halt irgendwie so 3 Jahre Knast. Also, das ist so unverhältnismäßig, auch diese öffentliche Hetze und Fahndung danach mit der Bild-Zeitung zusammen. Da dachte ich mir echt, okay, alles bringt einfach gar nichts, weil im Zweifel kommen die Knüppelbullen und schlagen alle zusammen und es wird nie jemand von denen verurteilt werden. Und das hat mich, glaube ich, richtig deprimiert. Ja, aber man muss irgendwie damit umgehen, keine Ahnung. So, jetzt stelle ich dir mal eine Frage und das kann, glaube ich, gleich da anknüpfen. Was war die schlimmste Aktion, auf der du je warst?
Ich weiß nicht, ich habe ja immer relativ drauf geachtet, auf nicht zu viele Aktionen mitzugehen. Ich glaube, da würde man auch irgendwie viel deprimierende Sachen erleben. Ich meine, klar, irgendwie, wenn jetzt irgendwie eine Aktion oder so nicht so gut vorbereitet ist, dann passiert halt einfach nichts und du denkst dir so, toll, dafür habe ich mir jetzt diesen Tag freigehalten. Ja, aber ich erinnere mich an so eine Situation bei G20. Das war eigentlich schon nachmittags am Tag der Blockaden. Und ich lief da so mit meiner Bezugsgruppe über die an dieser Hafenstraße entlang. Also nicht da, wo Welcome to Hell war, sondern eher auf der Seite Richtung Elbphilharmonie, wo irgendwie so eine Promenade ist. Und so, genau, da fuhr halt so ein Wasserwerfer herum. Und es war einfach so richtig so Straßenfeststimmung. So die Sonne hat geschienen, alle haben sich irgendwie ausgeruht von den Aktionen, so überall verteilt. Man hat irgendwie eingesehen, dass man es nicht mehr zur Elbphilharmonie schafft. Und genau, da fuhr halt so ein Wasserwerfer rum und kein Plan, irgendwie so zwei, drei Leute aus Freiburg, die kannte ich dann noch nicht wirklich, waren auch irgendwie noch nicht so lange irgendwie aktiv oder organisiert, sind dann halt so hingerannt und haben sich so vor denen gesetzt. Und es war für mich einfach so eine krasse Karikatur von der Orientierungslosigkeit und Sinnlosigkeit dieser Aktionen. Einfach so, ja, kein Plan, wo dieser Wasserwerfer hin will, was wir eigentlich wollen, wo wir hin wollen, aber ja, das einfach mal irgendwie vor den hinsetzen und ja, sie haben dann auch noch gerufen, dass sich halt eigentlich die Leute dazukommen sollen. Und es hat dann niemand gemacht. Oh
Oh
Gott, das war
Jesus.
wirklich cringe irgendwie. Also mir hat es irgendwie auch leid getan, aber ja, ich glaube, man versteht, was ich daran so schlimm fand. Ja. Ich habe mich dann auch nicht daran beteiligt, also. Aber es ist einfach das so mitzuerleben, einfach so, okay. Jo.
Würdest du was machen, eine Aktion, bei der es wahrscheinlich ist, dass du in den Knast kommen kannst?
Ach, ich glaube, das passiert einem schneller, als man denkt, dass man irgendwie bei sowas dann beteiligt ist. Aber dafür gibt es ja irgendwie dann solidarische Hilfen, wenn man irgendwie organisiert ist und Repressionshilfen und so. Ja. Also ich habe ja irgendwie da schon so eine Sicht drauf, dass klar, irgendwie man kann irgendwie zivilen Ungehorsam machen und irgendwie illegale Aktionen. Aber mir ist es wichtig, halt dann immer zu betonen, dass es nicht einfach, also dass es nicht zwangsläufig immer das Beste oder Stärkste ist. Also nicht, eine Aktion ist nicht unbedingt super stark oder super radikal, nur weil sie illegal ist. Es kann auch andere Methoden geben, die vielleicht viel effektiver sind. Und also ich habe den Eindruck, dass so illegale Aktionen vor allem irgendwie auch genutzt werden, weil man dadurch einfach super schnell mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, das muss man, also so sehe ich das halt einfach. Deswegen fand ich das auch so lustig, dass Extinction Rebellion dann auch offen gesagt hat, so, Ja, je mehr Leute von uns irgendwie festgenommen werden, desto besser, weil desto mehr Aufmerksamkeit bekommen wir. Also sie haben es ja sozusagen ausgesprochen, ne? Während es ja in der radikalen Linken so diese Tendenz gibt zu sagen, wir machen das, weil es moralisch richtig ist. Wo ich mir so denke, okay, wirklich? Weil ich habe das Gefühl, dass es schon allen irgendwie unterbewusst klar ist, dass es vor allem was Strategisches ist, das so zu machen. Deswegen fand ich es einfach mega lustig, dass Extinction Rebellion so ziemlich klar ausspricht, ja, wir haben voll Bock, verhaftet zu werden, weil je mehr Verhaftung, desto schneller geht hier dieser Prozess voran.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber es kann halt passieren, dass sich auch die politische Lage so ändert. Ich meine, wir nehmen das jetzt an einem Tag auf, wo fast jeden Tag neu in der Zeitung steht, wer jetzt wieder Drohbriefe von NSU 2.0 erhalten hat. Und erst waren es halt Seda Baja Yildiz, die NSU-Opferanwältin, dann Idil Beida, die Kabarettistin, dann kam so raus, ja, okay, Janine Wissler, linke Politikerin, hat auch was gekriegt. Jetzt ist man schon angekommen, sozusagen, dass auch grüne Politiker was bekommen haben. Belit Onay, der Oberbürgermeister von Hannover zum Beispiel. Und ist halt auffällig, dass es halt sozusagen Migrantinnen und Frauen trifft, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Und ja, es fehlen irgendwie tausende Schuss Munition und du weißt halt einfach nicht, okay, wie entwickelt sich die politische Lage? In den USA gibt es ja seit Ewigkeiten jetzt Black Lives Matter-Proteste und es wurden halt so paramilitärische Truppen ohne Kennzeichen, ohne Nummernschilder in die Städte gekarrt, die einfach Demonstranten von der Straße weggesnatcht haben so und irgendwo hingebracht haben und gegen den Willen der Gouverneure, der Bürgermeister und so weiter, was halt schon übel krass ist. Also was halt wirklich so, okay, das ist eine Vorstufe zu einem Bürgerkrieg fast. Also so hört es sich an. Ich meine, man ist immer so irritiert, okay, das sind die USA irgendwie. Aber stell dir doch mal irgendein anderes Land vor, so, und da kriegst du so eine Nachricht, du denkst dir, ja, Bürgerkrieg in 2 Monaten. Und dann die krasse, krasse Armut, die zugenommen hat in den USA wegen Corona auch. Irgendwie 17% der Mütter geben an, dass sie ihre Kinder nicht vollwertig ernähren können. Massive Arbeitslosigkeit, Leute müssen sich anstellen, um irgendwie na an der Nahrungsausgabe, sind ellenlange Schlangen. Du denkst dir, okay, das ist das reichste Land der Welt. Und da stehen Leute an, weil sie sonst verhungern. Und du weißt halt einfach nicht, in wie kurzer Zeit sich politische Verhältnisse ändern können. Da kann es plötzlich so einen Erdrutsch geben. Und deshalb dachte ich mir immer, es ist ganz gut, sich mit dem Gedanken anzufreunden oder sich vorzubereiten. Bis wohin würde ich eigentlich gehen? Ja, aber natürlich hast du voll recht, so nur weil irgendwas jetzt besonders hart wirkt, heißt das nicht, dass es jetzt wichtiger ist als die andere Arbeit. Also es kann ja auch abschreckend sein auf Leute, die gerne was machen würden, aber keinen Bock auf so jetzt harte Aktionen haben. Weil es gibt ja für jeden und jede gibt es ja Aufgaben. Also ist total wichtig, in einem Bündnis oder in einer Initiative jemanden zu haben, der sich um die Finanzen kümmert, der sich um Social Media kümmert, der oder die twittert, die Plakate irgendwie malen und sich um sowas kümmern. Also es gibt halt verschiedene Aufgaben und eigentlich ist für jeden was dabei. Es gibt keine Ausreden, nicht aktiv zu werden, aber niemand muss irgendwelche harten Aktionen und so mitmachen. Und das ist auch so eine Abwägungssache, wo man auch besser aufgehoben ist.
Ja, also ich denke auch, dass es wichtig ist, sich auch zu fragen, mache ich das jetzt gerade, weil ich irgendwie das für mein schlechtes Gewissen mache? Mache ich das gerade, um irgendwie als Märtyrer oder Märtyrerin irgendwie mich zu fühlen, wenn ich da jetzt mich zupfeffern lasse oder mich beschimpfen lasse oder irgendwie festnehmen lasse? Weil ich glaube, das ist einfach ein Unterschied, ob man sagt, wir machen das hier, um ein Zeichen zu setzen, oder wir machen das, weil wir wissen, dass es zu einem Ziel führen kann. Und ich glaube, da, wenn man halt sich überlegt, wie kommt man ans Ziel, dann findet man einfach 100 mehr, 100 Mal mehr Aufgaben, als sich irgendwo hinsetzen und festnehmen lassen. Was war bei dir so das Projekt, wo du am allermeisten Aufwand und Zeit reingesteckt hast? Oder gab es andersrum ein Projekt, wo du so ganz wenig Arbeit reingesteckt hast, das aber trotzdem dann mega erfolgreich war?
Gefühlt war alles immer anstrengend. Ich habe immer viel Energie in den 8. März gesteckt. Und am Anfang war ich da auch ziemlich alleine, so vor 3 Jahren in dem Kaff, wo ich war. Und das Schönste für mich war zu sehen, dass in diesem Jahr, wo ich auch das Kaff verlassen habe, irgendwie plötzlich Flint-Personen da waren und gesagt haben, sie organisieren jetzt was zum 8. März und das übel krass vorbereitet haben und so richtig mit einer Choreografie und allem Möglichen. Das fand ich richtig nice, dass es sich so entwickelt hat über 3 Jahre. Das ist eins meiner schönsten Erlebnisse, glaube ich, in Politik ever.
Sau geil.
Ja. Was ist dein bestes Erlebnis, wo du dich so dran hochziehst? Welche Aktion war das?
Also bei mir ist es natürlich auch so, dass halt die kritischen Einführungstage so immer mein Baby waren. Und ja, wenn man dann halt merkt, dass andere Leute sich voll dafür begeistern und selbst einfach anfangen, super viel Arbeit da reinzustecken, damit es halt weiterlebt und noch besser wird. Es ist einfach echt mega, mega schön. Ja. Genau, und ich glaube auch irgendwie so diese Idee von mir, dass es wichtig ist, unsere Gegner oder die EntscheidungsträgerInnen direkt rauszusuchen, ausfindig zu machen und direkt sozusagen anzusprechen oder zu konfrontieren. Das hat jetzt irgendwie schon mehrmals geklappt. Also es hat geklappt bei diesem Immobilienhai in Freiburg, den wir dann halt aufgesucht haben in seiner Villa mit dem Stadtrundgang schon mehrmals. Es hat auch geklappt bei der Telefonaktion, die wir sozusagen gegen die Büros von Jens Spahn und Konsorten gemacht haben. Und es ist mir halt mega befriedigend, dass irgendwie so mein Glaubenssatz, dass wir irgendwie aufhören müssen, einfach nur auf der Straße Appelle zu rufen, sondern tatsächlich gucken, dass wir da in direkten Faustkampfkontakt kommen. Das war immer mega, mega gut für mich.
Ja, ihr habt eine Telefonaktion gemacht, um auf die Situation der Pflegerinnen und Pfleger aufmerksam zu machen und da 3 Stunden lang den Bürotelefonapparat von Jens Spahn blockiert, worauf ich immer noch sehr stolz bin auch. Ja, das war echt eine Nummer. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich ziehe auch voll viel aus, so wenn ich so beobachte, wie Leute neu kommen und dann gehen die mal, dann sind die so einmal in einem Seminar, das man gibt, zum Beispiel auf einer politischen Sommerakademie oder so, und sind dann noch so voll so, ja, ich bin neu. Und dann so 1 Jahr später, 2 Jahre später, die sind so, puff, einfach so, werden so richtige Vorzeigeleute und so, sind so richtig so, ja, das ist die und die Position, man muss das so und so sehen. Das finde ich auch immer übel befriedigend, vor allem wenn das Flint-Personen sind, wo du dann so siehst, okay, die kommen neu in den politischen Kontext, sind so, ja klar, vereinzelt, irgendwie auch schüchtern und so weiter, wissen nicht so richtig, wo sie jetzt anfangen sollen. Und dann irgendwie 1, 2 Jahre später leiten die irgendwelche Aktionen an, führen Seminare durch, organisieren Sommerakademien, bauen ihre Gruppen auf und du denkst dir so, geil.
Ja, mega geil.
Ich glaube, das ist auch eins der befriedigendsten Sachen für mich.
Und ich bin oft immer noch so dann, oft irgendwie so kurz überrascht, so, what? Du schlägst es einfach gerade vor und machst es dann? Krass, also, ja, ich bin dann immer wieder irgendwie überrascht, wie stark dann so Menschen geworden sind und wie viel wie selbstbewusst sie sind und Sachen anpacken und mitdenken.
Ja, es gibt auf jeden Fall Selbstbewusstsein, eben aus dieser Vereinzelung und Passivität herauszutreten und einfach was zu machen, auch wenn es nur was ganz Kleines ist. Meinetwegen, man fängt an, damit einen Leserbrief zu schreiben an die Zeitung, wenn man was Scheiße findet. Dann geht man zu einer Gruppe und nimmt da an irgendeinem Seminar teil. Und vielleicht organisiert man bei der nächsten Demo den Flyer oder sowas. Und das gibt, glaube ich, einem unglaubliches Selbstvertrauen mit der Zeit.
Worüber ich mir manchmal ein bisschen Gedanken mache, ist, dass es ja auch so sehr viel so digitalen Aktivismus gibt. Also ich habe dieses Jahr mit Instagram angefangen,
Ja,
um halt auch den Podcast zu pushen eigentlich. Abonniert, zärtlich revolutionär. Und da finde ich es, also super viele Menschen, das ist ja, muss ja ihre Primärbeschäftigung sein. Also das ist ja so zeitaufwendig und um immer die kreativ auszudenken, okay, was für ein Content und wie verpacke ich das jetzt, dass es cool ist. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendwie auch super viele emotionale Löcher gibt, wenn man so ak politisch aktiv ist, weil, also auf einer digitalen und also alleine auch einfach, ne, weil und irgendwie, ja. Ich habe noch nicht so richtig mit einer Person irgendwie drüber gesprochen, die halt nur das macht. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass die auch echt ihre ganz eigenen Löcher haben und an vielen dann zu knabbern haben, weil eine Gruppe kann ich auffangen. Also ich glaube, ich mache einfach kaum, ich habe mir wirklich bewusst vorgenommen, keine Aktionen oder Projekte zu machen, wo ich nicht mindestens eine, zwei Bezugspersonen habe, auf die ich mich irgendwie verlassen kann, dass die mich dabei begleiten. Und ja, so Social Media Aktivismus, das, da bist du halt echt irgendwie alleine, auch wenn dann irgendwie halt mal Kritik kommt und sowas. Oder irgendwie was nicht so gut ankommt. So als allein verarbeiten, das finde ich irgendwie krass.
Ja, gleichzeitig ist es eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, sich zu äußern. Also so ein Social-Media-Account hat halt fast jeder, vor allem von den jüngeren Leuten. Und da halt irgendwie mal was zu posten oder so oder sich zu Wort zu melden oder sowas, das kann halt auch so ein Einstieg sein und so. Aber irgendwann will man das ja auch dann mit anderen diskutieren. Und ich würde immer so für politische AktivistInnen auch so ein bisschen die Faustregel machen, so. Das muss jetzt nicht immer gelten, gerade so bei Bildungsinhalten vielleicht nicht, aber Social Media begleitet die Aktion und nicht irgendwie umgekehrt oder so, weil also ich kenne auch Leute, die machen halt Politik mit Pressemitteilungen. Und das ist, finde ich halt, naja, okay, dann hüpft man halt diesen DPA-Meldungen hinterher. Du schaust ganz verwirrt, aber ja, das gibt's wirklich. Und sozusagen, dass die reale Aktion immer im Vordergrund steht. Und eine reale Aktion kann ja auch sein: Hey, heute machen wir auf dem Social Media Kanal, fangen wir mit einer 7-Tage-Woche an, 7 Tage, 7 feministische Themen. Und dann wird jeden Tag sozusagen ein Thema gepostet und die Leute, die das lesen, lernen davon. Aber einfach nur Person XY positioniert sich jetzt zu Sache XY, ist halt einfach, ja, juckt halt keinen. Außer wenn es jetzt eine krasse Person macht, so Promi-Person. Ja? Aber für unsere Leute ist das, glaube ich, nicht so der Stil, der so, weiß ich nicht, auf die Dauer glücklich macht. Ich traue mich gar nicht aufzuhören, weil es die letzte Folge ist irgendwie.
Ja, folgt uns auf Instagram, damit ihr nicht verpasst, wenn die zweite Staffel mal anfangen sollte irgendwann.
Und ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben. Es gibt eine Nachrichtenfunktion, falls ihr sagt, ja, macht eine zweite Staffel zu dem Thema, warum müssen Stühle rot sein? Keine Ahnung. Oder ihr sagt so, ja, nee. Oder ihr habt Vorschläge oder Tipps sozusagen, mit wem wir uns mal vernetzen sollten, wen wir mal vielleicht einladen sollten, falls wir Gäste haben. in der zweiten Staffel oder so. Dann könnt ihr uns das einfach da reintippen und abschicken. Ja, wir hoffen, das hat euch was gegeben. Empfehlt uns gerne weiter oder einzelne Folgen, die ihr besonders cool fandet. Und habt einen schönen Sommer.
Bleibt zärtlich revolutionär.